ARD.
Das waren 10,21 Sekunden.
Ist das Ihr Ernst?
Nein.
Aber es haut tatsächlich wirklich ungefähr hin. Ich bin ein bisschen beeindruckt.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Es ist wieder Sommerzeit, die Uhren sind umgestellt, eine Stunde vor. Und wir diskutieren wieder über Müdigkeit, Jetlag im Kleinen und das Gefühl, aus dem Takt zu geraten. Einige von uns kommen zwar gut mit der Zeitumstellung zurecht, andere dagegen hängen tagelang hinterher. Aber warum eigentlich und was passiert dabei in unserem Kopf? Unter anderem darüber sprechen wir heute in den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. Herzlich willkommen, mein Name ist Jessica Wiener. Mein Gast ist der Neurowissenschaftler Dr. Martin Riemer von der TU Berlin. Er beschäftigt sich in seiner Forschung mit der Frage, wie wir Zeit und Raum wahrnehmen und warum wir manches Mal das Gefühl haben, die Zeit rennt und manches Mal das Gefühl haben, die Zeit steht still. Herr Riemer, schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Herr Riemer, unser Einstieg ins Thema, die Zeitumstellung. Alle halbe Jahre wieder, eine Stunde vor, eine Stunde zurück. Wir kennen das Spiel. Warum kann uns diese eine Stunde so aus dem Takt bringen? Was passiert denn in unserem Gehirn und in unserem Körper?
Ja, ich glaube eigentlich, dass das eher eine Frage der Einschätzung oder der Interpretation von Zeit ist. Also weniger eine Umstellung des Zeitgefühls, sondern eher, wie wir mit den Messinstrumenten umgehen, also Uhren. Unsere Gesellschaft, wir verlassen uns ja sehr stark auf Uhren. Also unser Leben ist ganz getaktet. Wir müssen den Bus erreichen, die Bahn fährt zu einer bestimmten Zeit, wir haben Meetings zu einer bestimmten Zeit. Und ich glaube, das ist eher so die Einigkeit auf eine bestimmte Uhrzeit ist, die uns da aus dem Takt bringt.
Wären wir besser dran ohne Uhren?
Ich glaube nicht, aber ich glaube, dass die Umstellung der Zeit, diese eine Stunde, die uns gestern verloren gegangen ist, dass das eher eine Irritation durch die Messinstrumente ist. Ich glaube, wenn diese eine Stunde auf magische Weise einfach während ich schlafe verloren geht, dann bin ich vielleicht am nächsten Tag ein bisschen müder als sonst. Oder ich wache vielleicht eine halbe Stunde früher auf. Aber das passiert ja auch sonst ganz oft. Ich glaube, was uns da eher so stört, also was mich dann verwirrt, das ist, wenn ich denke, ich wache um 8 auf und im Radio höre ich dann, dass es erst 7 ist. Dann bin ich auf einmal verwirrt. Das hat aber weniger was mit dem Zeitgefühl, mit einem inneren Zeitgefühl zu tun, sondern mehr was mit den äußeren Messinstrumenten, über die wir uns dann für kurze Zeit uneinig sind.
Da sind wir eigentlich genau schon beim Thema Zeitgefühl. Viele Menschen sagen jetzt, die Sommerzeit fühle sich anders an. Haben wir denn wirklich sowas wie ein inneres Zeitgefühl oder bilden wir uns das nur ein?
Ich denke schon, dass es das gibt, dass wir ein inneres Zeitgefühl haben. Also es kommt uns ja auch manchmal vor, dass die Zeit rennt wie im Flug und manchmal ist sie einfach eher verlangsamt. Und das liegt eben einfach daran, dass wir unterschiedliche Aufmerksamkeit auf die Zeit wenden. Wenn uns sehr langweilig ist und wir haben wenig andere Reize, auf die wir unsere Aufmerksamkeit lenken, dann haben wir eben viel Aufmerksamkeit frei, die wir auf die Zeit lenken können. Und dann kommt uns die Zeit sehr lang vor. Wenn allerdings sehr viel interessante Dinge passieren, dann lenkt das die Aufmerksamkeit ab und wir haben dadurch weniger Zeit, um die Zeit eigentlich wahrzunehmen. Und das führt dann eben zu dem Effekt, dass wenn wir sehr viel erleben und sehr interessante Dinge erleben, dass uns die Zeit dann wie im Flug davonrennt. Das hat auch so den paradoxen Effekt, dass es im Nachhinein dann genau umgekehrt ist. Wenn wir zum Beispiel jetzt auf einer ganz interessanten Urlaubsreise sind, ganz viel passiert, ganz viele neue Eindrücke, dann denken wir nach 2 Wochen vielleicht, die Zeit ist ja wie im Flug vergangen. Aber wenn wir uns dann ein Jahr später wieder an diesen Urlaub erinnern, dann haben wir plötzlich das Gefühl, da ist ja ganz viel passiert. Genauso umgekehrt, wenn uns sehr langweilig ist, viele Leute kennen das vielleicht aus der Pandemiezeit, dann haben wir da so das Gefühl, die Zeit vergeht überhaupt nicht. Aber wenn wir dann 1 oder 2 Jahre später zurückblicken, dann haben wir so das Gefühl, da ist ja eigentlich gar nichts passiert. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, wie lang diese Zeit gewesen ist.
Nun forschen Sie ja zum Thema Zeitwahrnehmung. Was versteht man darunter aus neurowissenschaftlicher Sicht? Ist das ein eigener Sinn, eine Schätzung des Gehirns oder einfach ein Konstrukt?
Also das ist eine ganz große Frage in der Neurowissenschaft. Wir sind uns alle einig, dass wir Zeit wahrnehmen. Das ist klar, das erlebt jeder für sich. Wir wissen, dass 5 Minuten sich länger anfühlen als 10 Sekunden. Also irgendwie nehmen wir es wahr, Aber wir haben noch nicht wirklich herausgefunden, ob es da ein bestimmtes Areal, einen bestimmten Mechanismus im Gehirn dafür gibt, wie wir Zeit eben wahrnehmen. Das ist zum Beispiel ein großer Unterschied, wenn man sich die visuelle Wahrnehmung vorstellt oder die auditorische Wahrnehmung. Da wissen wir relativ genau, wie die Nervenleitungen funktionieren, welche Areale dafür zuständig ist. Aber bei der Zeitwahrnehmung sind wir da noch nicht wirklich fündig gefunden. Da gibt es ganz viele verschiedene Hirnareale, die dafür schon mal sich angeschaut wurden, die alle eine Rolle spielen. Aber es scheint wohl eher zu sein, dass da ein ganz großer Komplex für zuständig ist und es eher so ein neuronales Zusammenspiel von verschiedenen Arealen ist.
Und wie genau forschen Sie jetzt, wenn man eigentlich noch nicht genau weiß, welche Mechanismen beteiligt sind? Welche schauen Sie sich denn da jetzt an?
Da picken wir uns im Prinzip bestimmte Areale raus, die gerade für eine bestimmte Fragestellung interessant sein könnten. Also ich bin zum Beispiel sehr interessiert an der Integration von räumlicher und zeitlicher Information. Und da liegt eben diese Theorie zugrunde, dass es so im Hirn ein Common Magnitude System gibt. Also ein generelles, dimensionsunspezifisches Mengensystem, das für Größen kodiert, für räumliche Ausdehnung, für zeitliche Dauern, aber auch für Helligkeit, für Lautstärke. Also alles, was so in dem Kontinuum mehr weniger kodiert werden kann. Und die Idee ist eben, dass es ein bestimmtes neuronales Netzwerk gibt, das solche Größen kodiert. Und wenn das so ist, dann macht es eben Sinn, dass sich diese verschiedenen Größen auch gegenseitig beeinflussen. Also wenn ich Zeit einschätze, dass dann die räumliche Größe, die sozusagen irrelevanterweise auch vorhanden ist in diesem Moment, einen Einfluss darauf hat. Und das ist es eben, was ich untersuche. Und im Sinne von Arealen ist da eben der Intraparialkortex besonders interessant, weil da eben gezeigt wurde, dass ganz unterschiedliche Mengen dadurch angesprochen werden. Also dass die in diesem Teil des Gehirns kodiert werden.
Zeit ist ja jetzt nun ein Konstrukt. Man kann es nicht anfassen, man kann es nicht sehen, man kann es spüren. Aber so wirklich ist es ja nicht richtig fassbar. Macht es das dann nicht besonders schwierig, dazu zu forschen?
Doch. Das macht es besonders schwierig, dazu zu forschen. Und besonders, wenn man das jetzt mit der räumlichen Wahrnehmung vergleicht, stößt man da immer wieder auf bestimmte Beschränkungen, die wir in der Zeitwahrnehmungsforschung haben, die man eben beachten muss, die man gerne vergisst, weil wir zum Beispiel passiv sind in der Zeit. Also wir können den Zeitfluss nicht umdrehen. Ich kann, wenn ich zum Beispiel ein 5-Sekunden-Intervall einschätzen muss, dann ist es irgendwann zu spät. Dann kann ich nicht sagen, ach, jetzt waren es aber mehr als 5 Sekunden, jetzt gehe ich nochmal zurück. Während wir das im Raum können, wenn ich jetzt eine 5 Zentimeter Länge angeben soll, dann kann ich das gut einschätzen. Also dann kann ich meine Finger mehr auseinanderbringen oder wieder zurückgehen. Also wir haben eine aktive Position im Raum, während wir passiv sind für die Zeit. Und das kreiert eben bestimmte Beschränkungen in der Untersuchung der zeitlichen Wahrnehmung.
Herr Riemer, ich will mal kurz ein kleines Experiment probieren, okay. Auch für alle, die zuhören. Und jetzt bin ich mal still. So, wie lange war das jetzt gefühlt für Sie?
Das waren 10,21 Sekunden.
Ist das Ihr Ernst?
Nein.
Aber es haut tatsächlich wirklich ungefähr hin. Ich bin ein bisschen beeindruckt. 10 Sekunden waren das genau. Hat sich für mich sehr, sehr lange und wirklich sehr quälend angehört. Und ich denke, mindestens der Techniker, der zuhört, der hat wahrscheinlich auch gedacht, wann redet sie denn wieder los? Warum hat sich das für mich jetzt so lang angefühlt, obwohl ich auf die Uhr geguckt habe und Sie haben im Endeffekt wirklich on point gesagt, 10, noch was Sekunden?
Also ich würde sagen, es hat sich für die eben genau aus dem Grund lang angefühlt, weil sie dabei auf die Uhr geschaut haben. Das ist so diese Idee von einem Kessel, den man beobachtet, da fängt es nie an zu kochen.
Und also ist es die Aufmerksamkeit?
Es ist die Aufmerksamkeit, die eben stark dazu führt, dass Intervalle zumindest relativ überschätzt werden.
Ist das dann auch der Grund? Wir haben das vorhin schon angesprochen, beziehungsweise Sie haben es schon gesagt. Die Zeit vergeht manchmal rasend schnell, etwa im Urlaub, und manchmal eben quälend langsam, zum Beispiel im Wartezimmer. Mhm. Wenn ich mir jetzt vornehme, im Wartezimmer, ich mache was ganz anderes, konzentriere mich überhaupt nicht darauf, oder ich nehme, naja, man nimmt sich ja ein Buch mit oft im Wartezimmer. Trotzdem ist es so, es vergeht die Zeit wirklich quälend langsam.
Dann ist es das falsche Buch.
Gut. Gibt es typische Alltagssituationen, in denen wir uns, was das Zeitgefühl angeht, systematisch täuschen, ohne es zu merken?
Was bekannt ist, dass wir kurze Reize, wenn wir Angst haben, dass also aversive Reize meist zeitlich überschätzt werden. Also da reden wir jetzt von ganz kurzen Intervallen, sagen wir mal eine Sekunde. Wenn wir eine Sekunde lang einen schreienden Menschen hören oder sowas, irgendwas, was uns Angst macht. Es gibt viele Studien, die gezeigt haben, dass diese kurzen Intervalle dann überschätzt werden. Und das liegt wahrscheinlich an der Aversivität dieses Reizes.
Heißt?
Heißt, dass Aufmerksamkeit eben auch dahin gelenkt wird, weil die sehr überlebensrelevant sind. Also wenn wir Angst haben, dann sagt uns das ja dem Körper, Achtung, hier musst du aufpassen, hier musst du mal deine Aufmerksamkeit hinlenken. Was ist das?
Man merkt schon, die Zeitwahrnehmung ist sehr subtil, heikel und es ist auch schwierig, darüber zu sprechen. Ich merke das gerade, wenn ich sage, mehr Zeit haben zu reagieren, da ist man ja schon wieder truggeschlossen sozusagen.
Ja. Ich habe auch vorhin gemerkt, als Sie 10 Sekunden gewartet haben, das ist ein weiterer Knackpunkt bei der Forschung, wo man immer wieder aufpassen muss. Ich habe nämlich gemerkt, dass Sie, als Sie diese 10 Sekunden abgeschätzt haben, haben Sie immer so mit dem Kopf genickt.
Ah.
Mitgezählt haben Sie, glaube ich.
Wahrscheinlich schon.
Und das ist was, was wir natürlich in unseren Studien immer versuchen, möglichst zu unterbinden. Also wir bitten die Probanden immer, möglichst nicht mitzählen. Und das ist natürlich schwierig. Manche können das gut, manche können das sehr schlecht unterdrücken. Aber dieses Mitzählen, das ist natürlich so eine Substitutionsstrategie. Das sieht man auch eben öfter bei Menschen, bei denen Zeitdefizite vermutet werden, dass sie dann nicht in so eine Substitutionsstrategie reinfallen und dann eben zählen. Das würde dann nämlich bedeuten, dass wir in unseren Experimenten feststellen, och, die sind ja super, die haben ja eine ganz vergleichbare Zeitwahrnehmung wie gesunde Probanden. Aber das könnte dann natürlich eben nur daran liegen, dass sie eben die Zeit gar nicht so richtig wahrnehmen, sondern sich eher auf so Zählstrategien verlassen.
Ja klar, ich habe mich halt auf die äußeren Umstände gerade verlassen. Aber clever, clever, man merkt natürlich Ihre wissenschaftliche Expertise und wahrscheinlich haben Sie in meinem Gesicht abgelesen, meine Mini-Expressionen, woran man ja sehr viel ablesen kann. Manchmal rennt sie, manchmal ist sie zäh wie Kaugummi, die Zeit. Warum nehmen wir Zeit teilweise so unterschiedlich wahr und wie nehmen wir sie überhaupt wahr? So abstrakt und unumkehrbar, wie sie ist. Wie funktioniert das in unserem Kopf und welche Erkenntnisse lassen sich aus der Forschung zur Zeitwahrnehmung für andere Bereiche ziehen? Thema heute in den Wissenswerten im RBB 24 Inforadio. Mein Name ist Jessica Wiener und mein Gast ist der Neurowissenschaftler Dr. Martin Riemer von der TU Berlin. Herr Riemer, Zeit und Raum haben wir jetzt schon angesprochen. Sie sagen, das gehört bei der Wahrnehmung zusammen und beeinflusst sich gegenseitig. Was genau bedeutet das?
Also das ist im Prinzip ein Effekt, der ganz, ganz oft repliziert wurde und der besagt, pauschal gesagt, dass uns Zeiten als länger vorkommen, wenn sie durch räumlich größere Reize repräsentiert werden. Beispielsweise, wenn wir auf dem Bildschirm ein großes Dreieck sehen, dann wirkt das länger als ein kleines Dreieck, auch wenn das große und das kleine Dreieck exakt 5 Sekunden präsentiert werden. Und diese Effekte, die funktionieren in beide Richtungen, also Reize kommen uns auch räumlich größer vor, wenn sie zeitlich länger präsentiert werden. Und das zeugt eben davon, dass so eine mentale Repräsentation, dass die sich also gegenseitig beeinflussen, das spricht eben auch für die Idee von so einem dimensionsunspezifischen Mengensystem, das wir im Gehirn möglicherweise haben. Also wenn dieselben neuronalen Mechanismen für räumliche Größe und zeitliche Dauer kodieren, dann macht es Sinn, dass sozusagen eine irrelevante Dimension, die wir also einfach nur zufällig nebenbei verarbeiten, eben die Dimension beeinflusst, die wir eigentlich einschätzen wollen in dieser bestimmten Situation.
Also Zeit und Raum in dem Fall.
In dem Fall Zeit und Raum, ja.
Der Schwerpunkt Ihrer Arbeit eben die Erforschung dieser Zeit-Raum-Interferenz, also wie sie übereinander lappen, könnte man dann im Endeffekt sagen. Ist das?
Im Grunde ist es die Frage, in welchem Ausmaß zeitliche Wahrnehmung von irrelevanter räumlicher Information beeinflusst wird und das Gegenteil eben. Also inwiefern die räumliche Wahrnehmung davon beeinflusst wird, von irrelevanter zeitlicher Information.
Und man erhofft sich dann eben dabei herauszufinden und zu verstehen, wie das Gehirn verschiedene Dimensionen integriert?
Ganz genau. Und in meiner Forschung speziell versuchen wir eben herauszufinden, ob diese Integrationsmechanismen im Alter sich unterscheiden. Also die Hypothese kommt eben daher, dass im Alter es auch Einbußen in der zeitlichen Wahrnehmung gibt. Und gerade wenn man jetzt zu pathologischem Alter sich anschaut, da sieht man dann eben immer wieder, zum Beispiel Alzheimer-Krankheit, da ist ein Areal, das sehr früh bei der Krankheit angegriffen wird, wo sehr stark früh das Hirn atrophiert. Und dieses Areal, das ist eben der mediale Temporallappen. Mhm. Und in diesem Areal, dem medialen Temporallappen, da wurden eben Neurone gefunden, die auf Zeit reagieren, die einen bestimmten Moment in der Zeit reagieren. Aber es ist auch ganz bekannt, dass in diesem Areal Neurone existieren, die einen bestimmten Ort im Raum kodieren. Also immer wenn man an einem bestimmten Ort ist, sich bewegt, dann feuert so ein Neuron. Und deswegen liegt es eben nahe zu vermuten, dass in diesem Areal diese zeitlich-räumliche Integration stattfinden könnte. Und wenn dieses Areal eben im Alter beeinträchtigt ist, dann könnte sich diese Integrationsprozesse oder diese Beeinflussungsprozesse eben verstärken. Und deswegen untersuchen wir in einer Reihe von momentan laufenden Studien die Hypothese, dass diese Raumzeitinterferenzmuster sich eben verstärken mit höherem Alter und bei Patienten mit beginnenden kognitiven Defiziten.
Könnten denn Ihre Ergebnisse oder Ihre Forschung dazu beitragen, dass man das zum Beispiel bei der Diagnostik von Demenz einsetzen kann?
Das ist im Prinzip die Idee, dass wir diese erhöhte Zeitrauminterferenzmuster heranziehen können, um also prospektiv diagnostizieren zu können, ob jemand ein höheres Risiko hat, an Demenz zu erkranken oder nicht. Es ist jetzt noch zu früh zu sagen, ob das wirklich so ist, ob man das wirklich als diagnostisches Mittel irgendwann heranziehen könnte. Da ist die Forschung eben noch in den Kinderschuhen.
Wie könnte das dann zum Beispiel aussehen? Mit irgendwelchen Wahrnehmungstests?
Genau, mit Wahrnehmungstests. Mhm. Also was ich zum Beispiel mache, ist, ich nutze virtuelle Realität. Da setze ich zum Beispiel meine Probanden in sehr enge kleine Räume versus sehr große Räume und lasse die eben Zeit einschätzen da drin. Mhm. Und schaue mir dann an, wird die Zeit vielleicht als länger eingeschätzt, wenn sie in den großen Räumen sitzen. Mhm. Und das ist tatsächlich der Fall. Sehr minimal, aber eben signifikant. Und wenn diese Interferenzmuster jetzt eben bei älteren Menschen erhöht sind, und bei Menschen, die in der Zukunft dann pathologische Alterungsprozesse aufweisen, Alzheimer oder andere Demenzformen, dann könnte man sich eben überlegen, ob man diese nicht als Diagnostikum heranzieht.
Daran forschen Sie aber gerade noch. Das ist auf jeden Fall ein Feld, was noch nicht spruchreif, sagen wir mal, ist in der Diagnostik.
Auf jeden Fall. Und ich denke auch, das wäre eigentlich nur als zusätzliche Vordiagnostik möglich. Also Sie müssen sich vorstellen, Alzheimer direkt zu diagnostizieren. Da braucht man MRI-Scans, die sind sehr teuer und das macht man deswegen eben aus Kostengründen und eben auch Zeitgründen einfach nicht bei jedem. Wenn man allerdings jetzt durch bestimmte behaviorale Tests, wie zum Beispiel Raumzeitinterferenzen, feststellen könnte, dass es für bestimmte Patienten eben doch sinnvoll wäre, mal einen MRI-Scan zu machen, dann könnte man vielleicht die Zielgruppe ein bisschen eingrenzen. Und dadurch die eigentliche harte Diagnostik durch MRI-Scans dann eben effektiver machen.
Jetzt haben Sie gesagt, dass virtuelle Realität so gut ist. Warum genau?
In der Zeitwahrnehmungsforschung haben wir uns sehr lange durch sehr abstraktes Reizmaterial verwendet. Also wir haben zum Beispiel Töne präsentiert. Zwei Töne, einer 4 Sekunden lang, der andere 5 Sekunden lang. Und dann war die Frage, welcher ist länger? Und solche sehr artifiziellen Experimente haben wir durchgeführt und meiner Meinung nach ist das zwar auf der einen Seite hat das große Vorteile, weil das uns eben ermöglicht, die Außenumstände sehr stark zu kontrollieren, aber es ist eben auch nicht so wirklichkeitsnah. Also diese Aufgaben, zwei Töne und welcher war länger, der erste oder der zweite, das ist einfach keine Aufgabe, die ist uns im Alltagsleben eben sehr stark, die uns sehr stark betrifft. Und durch die Forschung mit virtueller Realität können wir eben dann mehr diese Außenumstände stärker manipulieren, stärker mit einfließen lassen, ohne eben ganz die Kontrolle abzugeben.
Haben Sie da mal ein Beispiel?
Wir haben zum Beispiel ein Experiment durchgeführt, wo wir in virtueller Realität eine Stadtszene gezeigt haben. Und da sind verschiedene Dinge geschehen. Also da sind verschiedene Lichter angegangen oder Feuer angegangen in der Ferne. Und ohne den Leuten also vorher zu sagen, ihr müsst auf die Zeit achten für diese ganzen kleinen Events, haben wir sie dann eben später gefragt, wie lange war das denn eigentlich, dass dieses Licht in dem Fenster gebrannt hat. Und erst danach haben sie dann erfahren, es ist ein Zeitexperiment und jetzt wollen wir von Ihnen eine Einschätzung darüber haben, wie lange diese einzelnen Ereignisse, die Sie da gesehen haben, in dieser städtischen Szene gedauert haben.
Wäre ich total überfordert.
Ja, das hat auch gezeigt, dass das wieder im Vergleich zum Räumlichen, wo man sehr genau wusste, ja, das war dieses Fenster. Mhm. Oder auch wenn man das Bild gar nicht mehr gesehen hat, wusste man noch genau, das war auf der linken Seite von dem, was ich so gesehen habe, von dieser Szene. Das konnte man auch sehr gut einschätzen. Aber die zeitliche Dauer, die hat man natürlich sehr schnell vergessen. Aber eben auch nicht komplett vergessen. Mhm. Also es ist schon so, dass die Leute überdurchschnittlich zufällig richtig antworten.
Ich sage nur 10, wie viele Sekunden haben Sie vorhin gesagt? Obwohl ich Sie da jetzt mal nicht als absoluten Laien darstellen würde wollen. Ich glaube, Sie haben Übungen, was Zeiteinschätzung angeht. Und da stelle ich Ihnen jetzt einfach mal.
Das hat sich tatsächlich irgendwie immer bestätigt.
Kommt so mit dem, ja, mit dem Forschungsfeld.
Ist das ein Nebeneffekt.
Einen ganz kleinen Exkurs möchte ich noch machen. Und zwar in die Linguistik, aus der komme ich ja eigentlich. Dort heißt es, Sprache formt Denken. Wenn wir über Zeit reden, nutzen wir viele Metaphern. Wir reden davon, die Zukunft liegt vor uns. Wir gehen auf das Wochenende zu. Die Zeit rennt oder der Moment kommt. Oder auch der Frühling kommt wieder, ganz aktuell. Was macht denn das mit unserem Verständnis von Zeit? Formt unsere Sprache darüber, wie wir sie wahrnehmen? Glauben Sie das?
Ich glaube, dass das tatsächlich der Fall ist. Wir nutzen eben auch nicht nur sprachliche Metaphern für Zeit, sondern auch Gesten. Also wir nutzen ganz viele räumliche Gesten. Wenn wir von der Zukunft reden, dann deuten wir oft nach vorne. Mhm. Oder wenn wir von der Vergangenheit reden, dann liegt das weit hinter uns und mit einer Geste zurück. Und das ist sehr stark verankert in unserer Kultur, dass wir, ja, die Zukunft ist vorne, die Vergangenheit ist hinter uns. Oder eben auch, dass die Zeit so von rechts nach links, nein, jetzt ist das falsch,
von links nach rechts.
Die Zeit fließt für uns von links nach rechts. Und das ist eben spezifisch für unsere Kultur, wahrscheinlich auch beeinflusst dadurch, dass unsere Leserichtung von links nach rechts ist. Und eben auch durch Grafiken. Wenn wir Grafiken sehen, wo ein Zeitstrahl aufgezeichnet ist, dann ist der meistens von links nach rechts. Manchmal auch von oben nach unten oder anders. Aber es kommt sehr, sehr selten vor, dass der Zeitstrahl von rechts nach links gezeichnet wird.
Würde mich sofort irritieren. Jetzt ist das ja bei anderen Kulturen anders. Kann man davon ausgehen, dass die Zeit vielleicht anders wahrnehmen?
Ich glaube nicht, dass sie anders wahrnehmen. Ich glaube, dass sie aber anders konzipieren, besonders wenn es eben vom Räumlichen ausgeht. Mhm. Also andere Kulturen, wo auch die Leserichtung zum Beispiel eine andere ist, zum Beispiel im Arabischen, da ist es eben so, dass viele Menschen eben intuitiv die Zeit von rechts nach links wahrnehmen. Also das hat man getestet mit Experimenten, wo zum Beispiel verschiedene Bilder gezeigt wurden, die Menschen zum Beispiel in unterschiedlichen Altersstadien darstellen. Mhm. Eine und dieselbe Person in unterschiedlichem Alter. Und dann hat man den Leuten gesagt, sortieren Sie doch mal diese Bilder. Und da sehen wir eben in unserer Kultur, dass überdurchschnittlich häufig von links nach rechts sortiert wird. Also der junge Mensch links, der alte Mensch auf der rechten Seite. Mhm. Und das ist eben unterschiedlich für andere Kulturen, die eben eine Konzeption von Zeit haben, die eben in die andere Richtung geht. Und was da ganz interessant ist, ist eben auch, dass es sogar Kulturen gibt, die eben diese Zeitkonzepte nicht egozentrisch projizieren. Das heißt also nicht mit Hinblick auf das eigene Selbst, von links nach rechts, von mir aus gesehen, sondern dass sie so eine allozentrische Interpretation aufweisen. Zum Beispiel von Osten nach Westen. Da hat man dann eben genau mit diesem Experiment eben gezeigt, dass wenn man den Leuten diese Karten gibt und die sortieren sollen, dann hängt die Anordnung davon ab, wie sie selbst orientiert sind. Also wenn sie sich um 180 Grad drehen, dann ist der Zeitstrahl eben überdurchschnittlich häufig andersrum.
Abschließend, Herr Riemer, was ist es, was Sie am Thema Zeit so fasziniert?
Was mich am meisten fasziniert daran, ist eben die Idee der dimensionsunspezifischen Kodierung. Also es ist wirklich eine Idee, die ich sehr intuitiv einleuchtend finde, so kognitive Ergonomie mäßig. Also mir scheint es irgendwie unplausibel zu sein, dass unser Gehirn über verschiedene neuronale Mechanismen oder über verschiedene Areale verfügen sollte, die alle unterschiedliche Dimensionen kodieren. Also ein Areal oder Mechanismus für Lautstärke, eins für Helligkeit, eins für räumliche Ausdehnung, eins für zeitliche Dauer. Wenn alle diese Dimensionen metrisch ähnliche Eigenschaften haben, also dieses Kontinuum von weniger zu mehr, das macht für mich sehr viel Sinn, diese Idee, dass es eben so ein Dimensions unspezifisches Mengensystem im Gehirn gibt. Und das ist eigentlich, was mich persönlich an der Zeitwahrnehmungsforschung am meisten interessiert.
Das ist dann auch die Forschungsfrage, die Sie hoffen, noch beantwortet zu bekommen?
Gut, das ist jetzt mehr so eine grundlagenspezifische Forschungsfrage. Es gibt natürlich auch anwendungsbezogene Beispiele eher. Und da sehe ich, ob man Zeitwahrnehmungsveränderungen im Alter oder in verschiedenen anderen Krankheiten zur Hilfe nehmen kann, um die Diagnostik zu verbessern.
Herr Riemer, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Zu Gast in den Wissenswerten Dr. Martin Riemer, Neurowissenschaftler, Zeitforscher und Experte für die Interaktion von Raum, Bewegung und Zeit. Danke fürs Zuhören. Ich bin Jessica Wiener.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.